On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Herzlich willkommen zur 118. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Es geht so langsam in den Herbst hinein und natürlich hört weiterhin der Sport nicht auf, denn die US Open, mit den US Open ist das letzte große Turnier des Tennisjahres jetzt auch zu Ende gegangen. Unter anderem hat jetzt auch die NFL wieder angefangen, das heißt ab jetzt bis zum Super Bowl jedes Wochenende wieder Football live am Sonntagabend natürlich zu verfolgen. Und die Formel 1, die geht weiter in die heiße Phase und das alles und noch viel mehr natürlich wieder besprochen mit David. Servus.
Ja, moin Benny. Wir haben dazu noch die letzte Grand Tour im Radsport, die Vuelta de España ist zu Ende gegangen, die Diamond League in der Leichtathletik hatte ihr finales Wochenende in den vergangenen Tagen. Wir hatten wieder mal ein Darts-Turnier, wir hatten ja die Handball-Bundesliga, die mit dem zweiten Bundesligaspieltag natürlich da weitermacht, wo sie letztes Wochenende aufgehört hat. Wir hatten die erste Woche mit Europapokal im Fußball, die uns natürlich schon begeistert hat und wir freuen uns da auf die nächsten Wochen, die da bevorstehen, unter anderem mit richtig tollen Partien in den nächsten Tagen. Darauf kommen wir wie immer im letzten Teil unserer heutigen Folge zu sprechen und natürlich auch noch viele andere Headlines, auf die wir jetzt zu sprechen kommen. Falls ihr uns kontaktieren wollt, könnt ihr das tun, @onthepitch_pod bei Twitter und bei Instagram, gerne auch bei Spotify ein paar Sternchen da lassen, Benny. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit einer Meldung, ja, die sich wieder einmal mit einem Karriereende auseinandersetzt. Das stellen wir immer so ein bisschen voran an unsere Episoden, egal in welchen Disziplinen das der Fall ist. Und dieses Mal trifft es den Biathlon. Eine frühere Weltmeisterin, Franziska Hildebrand, wird ihre Karriere im Alter von 35 Jahren beenden und wird nicht bei der Heim-WM in Oberhof am Start sein.
Ja, ganz genau. Und wir haben ja jetzt schon oft genug in den letzten Monaten und Wochen von diesem Generationenwechsel geredet, der ja auch im Biathlon jetzt stattfindet. Man denke an einen Erik Lesser oder an Arndt Peiffer natürlich, Simon Schemp und. Und bei den Frauen nimmt das eben jetzt auch Fahrt auf. Unter anderem Franziska Preuß mit 35 Jahren geht sie zum einen in die Babypause und verabschiedet sich damit auch vom professionellen Biathlonsport, beendet damit ihre Karriere. Und auch sie, wenn sie auch immer so ein Stück weit im Hintergrund, im Schatten von einigen Athletinnen stand, kann auf eine starke Karriere zurückblicken. Natürlich immer im Schatten von Laura Dahlmeier, von Magdalena Neuner und. Aber ich meine, zweimal Staffelgold bei Weltmeisterschaften, zu 15 in Kontiolahti, zu 17 in Hochfilzen. Zu 11 hat sie schon ihr Karrieredebüt gehabt, das heißt schon ewig lang im Biathlon-Zirkus dabei gewesen. Und auch zwei Weltcupsiege konnte sie feiern, beide in der Saison 2015, 2016, im Dezember 2015 in Hochfilzen und kurz danach im Januar dann auch in Ruhpolding. Letzte Saison teilweise dann noch im IBU Cup gestartet, aber insgesamt dennoch auf Rang 24 des Gesamtklassements, also bis zum Ende hin auch eine konstante Säule im Biathlon-Team der Damen und wird dann natürlich auch, ich glaube, als Person und als Führerin im Damenteam auch in gewisser Weise ein Stück weit fehlen.
Ja, absolut. Fast zwei Jahrzehnte dann im Weltcup mit dabei gewesen und das mit dem Schatten kann man fast so ein bisschen relativieren, weil sie war zweimal mit Platz 5 im Gesamtweltcup die beste Deutsche. Und auch in Jahren, in denen es vielleicht nicht ganz so rund lief, hat sie da gezeigt, dass sie natürlich ihre Konstanz so vergleichsweise mit Pius Paschke, dem wir ja schon das Pius Paschke-Prinzip zugeordnet haben, dass sie da war. Und da geht wirklich jemand, der den Biathlon lange Jahre in Deutschland geprägt hat. Aber wir haben ja Nachwuchs dabei und ich bin gespannt, was der nächste Winter bringt. Wir hatten ja schon die Sommerwettbewerbe und da freuen wir uns natürlich schon auf den gesamten Wintersport, der in nicht mehr allzu vielen Tagen auf uns zukommt. Benny meinte vorhin schon, dass ja in knapp einem Monat schon der Riesenslalom in Sölden auf dem Programm steht. Also der Biathlon ist nicht mehr, der ganze Wintersport ist nicht mehr weit, das muss man ja so sagen.
Ja, ganz genau und wir sagen es, glaube ich, oft genug. Wir freuen uns natürlich jetzt auch wieder auf diese heißen Monate. Wer soll es uns auch verübeln, weil, wir sind ja jetzt auch schon wieder ein bisschen länger auf Entzug. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal auf das, was denn überhaupt momentan ansteht. Und das ist unter anderem eben die Basketball-EM.
Genau, vorher haben wir natürlich noch ganz viele Auswirkungen gehabt durch den Tod von Königin Elisabeth II. In Großbritannien. Da sind zum Beispiel die Premier League-Spiele abgesagt worden. Die Formel-1-Berichterstattung wurde gekürzt bei Sky UK. Hat unter anderem auch Auswirkungen auf eine Champions-League-Partie, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Die Eishockey-Liga startet wieder, aber all das sind natürlich Headlines, die uns in den nächsten Wochen begleiten werden. bei der Volleyball-WM bin ich euch noch schuldig. Wir kommen gleich zum Basketball, dass die Deutschen ja im Achtelfinale rausgeflogen sind. Da hat der Europameister Italien sich den Weltmeistertitel auch geholt. Die haben gegen den Gastgeber Polen gestern noch das Finale gewonnen. Und jetzt sind wir bei der Basketball-Europameisterschaft angekommen. Ja, die hat auch ganz viele Headlines. Und da ist ja die Vorrunde jetzt zu Ende gegangen. Die K.O.-Runde in Berlin hat begonnen. Und ja, für die deutsche Mannschaft, ja, hat sich in den letzten Spielen gegen Ende der Gruppenphase und auch jetzt im Achtelfinale gezeigt, dass es nicht immer so glatt durchlaufen kann. Man hat ja immerhin auch ein Spiel verloren, weil Doncic doch mal nicht besser gespielt hat als im Vorbereitungsspiel der WM-Qualifikation gegen die Deutschen, dass sie ja noch für sich entscheiden konnten. Das war in der Gruppenphase dann anders. Aber es ist weiterhin ein großes Basketballfest und morgen steht schon das nächste große Knallerspiel an. Im Viertelfinale geht es dann für die deutsche Auswahl gegen Griechenland.
Ja, ganz genau, die ja auch mit Giannis Antetokounmpo natürlich einen der besten Spieler aus der NBA im Team haben. Das wird natürlich auch spannend zu sehen sein, da so Duelle wie Theis, Schröder und Co. gegen Antetokounmpo eben zu sehen. Aber erstmal genau, das Achtelfinale wurde nach der Vorrunde, die ja erfolgreich mit Platz 2 abgeschnitten wurde, im Halbachtelfinale sollte es dann gegen Montenegro gehen. Ein Spiel, was man eigentlich auch dominieren sollte. Das passierte auch über weite Strecken. Zwischenzeitlich hatte man, glaube ich, 24 Punkte Vorsprung. Am Ende waren es aber nur 6, auch durch ein gutes Ende von Montenegro, die da wirklich nochmal rangekommen sind. Aber Deutschland ist verdient im Viertelfinale. Sicherlich haben auch viele andere Experten und Kommentatoren schon gesagt, kann man da jetzt auch raus Lehren ziehen, dass man trotz einer hohen Führung eben noch längst nichts gewonnen hat. Auch gegen kleinere Teams und gegen Griechenland sollte man sich das beherzigen, denn Griechenland ist da definitiv eine andere Nummer.
Ja, absolut. Also diese Basketball-Europameisterschaft schreibt ganz besondere Geschichten. Das haben wir zum Beispiel auch beim Achtelfinale zwischen Italien und Slowenien gesehen. Da haben die Italiener ohne ihren Trainer, der zwischenzeitlich dann die Halle verlassen hatte, das Spiel noch gedreht. Und dann ist der einmal quer durch die Halle gerannt, hat sich wieder Zutritt verschafft, ist noch Antetokounmpo in die Arme gesprungen. Also auch die Trainer schreiben eine ganz wilde Headlines. Und das sind ganz besondere Geschichten, die da jetzt in Berlin auf der Tagesordnung stehen. Und eben die anderen Viertelfinals am Dienstag, dann Spanien, Finnland, dann morgen Abend 20:30 live und exklusiv kostenlos beim Magenta Sport, Deutschland gegen Griechenland. Und Mittwoch haben wir dann noch Frankreich gegen Italien und Slowenien gegen Polen. Also die nächste Woche ist natürlich auch noch vom Basketball geprägt und ja, das ist wirklich ein großes Fest. Die Stimmung in Köln war super, jetzt als die anderen Mannschaften von den anderen Vorrundenspielorten dazukamen, überträgt sich das Ganze jetzt auf die deutsche Bundeshauptstadt und ich glaube, das wird eine richtig schöne K.O.-Runde mit vielleicht ja sogar noch eine Chance, dass gegen die Griechen auch was drin ist, wer weiß.
Ja, und ich denke, man hat so in gewisser Weise auch den ersten Soll schon erfüllt mit dem Erreichen des Viertelfinals. Das ist schon auf jeden Fall ein starkes Ergebnis. Das heißt, man kann jetzt auch ein Stück weit ohne Druck aufspielen. Die Griechen sind da definitiv ein Stück weit mehr unter Druck, zumindest sehe ich das so. Und uns steht jedenfalls, glaube ich, ein echtes Kracher-Match morgen Abend bevor.
Genau, so sieht's aus. Kracher-Matches gibt es auch im Tennis zu Genüge. Da hat sich das letzte Grand-Slam-Turnier ereignet, wie du ja schon gesagt hast. Die US Open sind zu Ende gegangen und wir haben einen neuen Weltranglisten-Ersten. Und er ist deutlich jünger als die davor auf Platz 1 der Weltrangliste waren. Platz 3 gegen Platz 5 in der Weltrangliste vor dem Finale. Rüd gegen Alcaraz und dann ein Sieg in 4 Sätzen für den Spanier Benny. Der hat ordentlich Geschichte geschrieben mit diesem Triumph, kann man sagen.
Ja, ganz genau, denn er ist nicht zum... Er gewinnt nicht nur zum ersten Mal einen Grand-Slam-Titel hier gegen Kaspar Rüd, Stichwort Generationswechsel, Rüd ist 23, Alcaraz ist 19 Jahre, sondern Alcaraz übernimmt damit auch als jüngster Spieler jemals die Position 1 des Gesamtklassements des ATP-Rankings, löst damit da Medvedev ab, der ja zuvor die Nummer 1 war. Ich glaube, zuvor war es Nadal, die jüngste Nummer 1 der Welt jemals war. Jetzt ist es tatsächlich Alcaraz, der damit natürlich auch ein hervorragendes Jahr krönt, jetzt noch gegen Ende. Also sensationelles Jahr, der mit 18 reingestartet ist in dieses Jahr und wirklich für Furore gesorgt hat. Ähnlich wie Kasper Rüd, der, glaube ich, auch schon in einem anderen Grand-Slam-Finale stand in diesem Jahr. Und auch bei den Damen, da war es tatsächlich fast schon ein Favoritenfinale zwischen Swiatek und Jabeur. Jabeur auch sowas wie die Senkrechtstarterin vielleicht im Damentennis in diesem Jahr, verliert das Finale 6:2, 7:6 gegen Swiatek, gegen die Nummer 1 der Welt, die damit natürlich auch in gewisser Weise so ein bisschen ihre Macht demonstriert. Wir gucken nochmal auf die Halbfinals. Da standen bei den Herren Kachanov, der Russe, gegen Rüd noch an und Tiafoe, der US-Amerikaner, gegen Alcaraz. Also durchaus auch Namen, die man normalerweise nicht so oft in einem Grand-Slam-Halbfinale sieht. Und bei den Damen standen noch im Halbfinale Sabalenka, die gegen Świątek mit 3-6, mit 6-3, 1-6 und 4-6 verlor. Und Garcia, die Französin, die 1-6 und 3-6 gegen Jabeur verlor. Was noch ganz interessant ist, Julie Niemeyer, die ja bis ins Achtelfinale einzog, die ist fast schon die Nummer 1 aus deutscher Sicht. Denn dadurch, dass Kerber jetzt auch die US Open aufgrund ihres Kindes ausgelassen hatte, ist jetzt Niemeyer tatsächlich von 106 nach diesen US Open auf Platz 71 vorgesprungen. Das heißt, da geht es auch wirklich langsam in Gefilde, wo man sagen kann, sie etabliert sich ganz vorne mit in der Weltspitze. Und das ist auf jeden Fall ein toller Schritt.
Genau, und Angelique Kerber hat auch gleichzeitig die Ängste vieler deutscher Tennisfans, dass sie nach ihrer nach ihrer Pause nicht wieder zurückkommen könnte, auf jeden Fall besänftigt und gesagt, ja, Leute, ich komme zurück, keine Sorge. Also auch Angelique Kerber werden wir nochmal auf dem großen Tenniscourt sehen und da freuen wir uns jetzt schon auf das Comeback. Aber erstmal alles Gute mit dem Kind, das ist natürlich ganz vorangestellt. Doppel gespielt wurde natürlich auch noch. Bei den Herren hatten wir ein Favoritenfinale, Ram und Salisbury. US-amerikanisch-britisches Doppel konnten sich gegen Kolov und Skupski durchsetzen. Bei den Damen waren die beiden Tschechen Siniakova und Krejcikova erfolgreich gegen US-amerikanische eher Außenseiter, weil die nicht mit einem Ranking ins Turnier gestartet sind. Und im Mixed waren es Sanders gegen Pierce, die auf Platz 4 gesetzt wurden, die sich gegen Flipkins und Roger Valessin durchsetzen konnten. Also da durchaus bekannte Namen, die man auch in den Doppelfeldern vorherrschen konnte dann im Finale. Das war also das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Und ja, in einem Vierteljahr geht es in Australien schon wieder los, Benny. Dann beginnt der ganze Spaß wieder von vorn.
Ja, ganz genau. Aber jetzt haben wir erstmal Gott sei Dank ein paar Monate dann auch mal wieder was anderes, was vor uns ist. Und ich denke, wir hatten auf jeden Fall richtig große Highlights. Wir hatten, wie schon gesagt, viele Youngsters, die sich hervorgetan haben. Natürlich auch immer wieder traurige Geschichten und auch Skandale dabei. Traurige Geschichten, da denke ich natürlich vor allem an die Verletzung unter anderem von Zverev. Das Jahr hätte wirklich vielleicht sogar wahnsinnig gut enden können. Ein paar Highlights waren ja auch bei ihm dabei. Aber der wird definitiv dann jetzt auch gegen Ende des Jahres nochmal angreifen bei einigen Masters.
Ja, allein schon diese Djokovic-Diskussion, oder? Das war ja Anfang diesen Jahres, oder? Also wenn man sich überlegt, wie lange das allein schon in der Tagesschau war, diese ganzen Gerichtsprozesse, ob Djokovic jetzt in Australien dabei sein kann oder nicht. Also da wurden die Headlines auf jeden Fall noch zum Guten gewendet. Aber wir haben ja auch noch das Masters, wir haben Davis Cup, wo ja auch die deutsche Besetzung schon feststeht. Also die Tennissaison ist aber mitnichten noch schon vorbei. Also da steht noch einiges auf dem Programm. Genau wie bei uns heute im Podcast, da geht es im nächsten Teil um Radsport. Die Vuelta ist zu Ende gegangen, die German Darts Open in Jena und natürlich das Finale der Diamond League in der Leichtathletik. Und wir hören uns gleich genau damit wieder.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder. Ja, man könnte sagen, dass wir die Sommersportarten so langsam begraben. Die letzte Grand Tour im Radsport stand auf dem Programm. Die Vuelta de España ist in Madrid zu Ende gegangen am Wochenende und konnte sich, das war auch schon zu erwarten, von Remco Evenepoel gewonnen werden. Mit einer Gesamtfahrtzeit von 80 Stunden, 26 Minuten, also fast 27 Minuten, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, in 3 Wochen eigentlich, gewinnt der Belgier die letzte Grand Tour des Jahres und gleichzeitig ist das sein erster Vuelta-Antritt überhaupt. Das heißt, er gewinnt die Tour. Vorher war er eher so als Zeitfahrer oder Klassikerspezialist bekannt, mit 22 Jahren auch noch. Das heißt, er ist sehr jung. Und wenn man sein Alter zweimal nimmt, also 44 Jahre, ist das die Alterszahl oder die Jahreszahl. Wie viele Jahre ist her, ist, dass ein Belgier das letzte Mal eine Grand Tour gewinnen konnte? Seit 1978 war nämlich kein Belgier mehr bei den großen Tours in Frankreich, Italien und Spanien erfolgreich. Diese Serie hat er jetzt also auch beendet. Unter anderem geholfen dadurch, dass Primoz Roglic, der slowenische Favorit, der ihm vielleicht nochmal hätte gefährlich werden können, gestürzt ist auf der 16. Etappe. Auch im Zeitfahren selber war Evenepoel aber echt unschlagbar. Er hat zum Beispiel auch Enric Mas, der schlussendlich auf Platz 2 im Gesamtklassement ist, beim Einzelzeitfahren überholt. Die werden ja im 30-Sekunden-Rhythmus auch losgeschickt. Ich weiß nicht, ob er direkt davor gestartet ist, aber ich glaube schon. Und ich glaube, er hat 48 Sekunden auf eben Mas gut gemacht. Juan Ayuso ist auf Platz 3 gelandet, der Spanier Mikel Angel Lopez auf Platz 4 und Joao Almeida auf Platz 5. Und gleichzeitig wurde noch ein Spanier verabschiedet, der durchaus eine wechselhafte Dopinggeschichte auch hat. Alejandro Valverde auf Platz 13 im Gesamtklassement. Es sieht so aus, als ob das jetzt auf jeden Fall seine letzte Grand Tour war. Hat ja auch wirklich ganz viele Jahre die Radsportschlagzeilen geprägt. Da geht also auch wieder ein ganz großer in der Bergwertung. Konnte Richard Carapaz erfolgreich sein, das war ja auch schon klar. Der hat fast doppelt so viele Punkte wie Platz 2 in der Bergwertung. Und da hat man auch richtig schön gesehen, wie sich die ecuadorianischen Anhänger in Madrid mit ihm zusammen gefreut haben. In der Sprintwertung hat Mats Petersen auch doppelt so viele Punkte wie der Zweitplatzierte. Der Däne siegt also in der Sprintwertung. Und das Team UAE ist fast eine Stunde vor Ineos Grenadiers in der Teamwertung. Dahinter wird es recht knapp. Movistar, Bahrain und Astana, und ich glaube, letzte Woche hatte ich noch Bora Hansgrohe unter die letzten Top 5 in der Teamwertung gesetzt. Das ist also nicht so gewesen, aber ich denke trotzdem wieder eine schöne Grand Tour, die ja nicht viel Rotation hatte in den Top 3 im Verlauf der 3 Wochen. Also ich habe ja irgendwie da doch immer die gleichen Namen genannt, aber dennoch waren spannende Etappen dabei und es waren wirklich wieder spektakuläre Ankünfte dabei in den verschiedenen Bergregionen in Spanien. Also auch der Radsport hat ganz viele tolle Schlagzeilen geschrieben. Ich denke nur zurück an Lennart Kemner bei der Tour de France, der nur ganz knapp das gelbe Trikot verpasst hat. Also auch da freue ich mich schon auf nächstes Jahr, wenn es da endlich wieder losgeht, Benni.
Ja, genau. Und das ist jetzt auch so. Es läutet jetzt wirklich so ein bisschen das Ende der Sommersportarten ein. Das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und wir gehen direkt zum Dartsport, denn da stand das vorletzte European Tour Turnier des Jahres an. Dann steht noch eins in Belgien an. Und dann geht es direkt schon zu den Finals, so gesehen, also zu den European Championships nach Dortmund in diesem Jahr. Und in Jena fand dieses Turnier statt, was am Ende Peter Wright gewinnen konnte gegen Dimitri Vandenberg. Wright meldet sich da auch so ein Stück weit zurück. In den letzten Monaten auch ordentlich einen Hänger gehabt. Gerade eine Ergebniskrise auch wirklich hinter sich gebracht. Jetzt mit einem 8:6 gegen den wirklich stark in Form spielenden Vandenberg meldet er sich definitiv jetzt wieder zurück. Auch pünktlich natürlich zu den ganzen Majors, die jetzt gegen Ende des Jahres noch anstehen. So kennt man Peter Wright eigentlich tatsächlich nach einem kleinen Sommerloch, dass er dann doch nochmal so richtig zurückkommt, wenn es auf die Majors zugeht. Und genau, wir hatten auch wieder ein paar Deutsche dabei. Ein bisschen traurig ist, dass es wieder ordentlich viele Absagen regnete. Das heißt, statt insgesamt 16 Spielen standen am Ende nur 12 Spiele in der ersten Runde an und auch einige gesetzte Spieler in Runde 2 nahmen nicht teil, sagten das Turnier ab, weshalb dann unter anderem Martin Schindler als gesetzter Spieler in Runde 2 antreten durfte. Was natürlich nach dem Sieg, den er dann sogar noch in Runde 2 erreichte, auch wieder ordentlich Preisgeld für ihn hieß. Das heißt, er kam bis ins Achtelfinale, verlor da dann gegen Gervin Price mit 1:6, aber es sind eben weitere 3.000 Pfund auf sein Konto. Ansonsten auch noch erfreulich, Dragutin Horvat spielte sich als Qualifikant in die zweite Runde. Er gewann erst gegen den Kanadier Jeff Smith, verlor dann aber knapp gegen José de Sousa mit 4:6. Und auch Gabriel Clemens und Lukas Wenig waren dabei. Beide mussten aber die Segel schon in Runde 1 streichen. Wer stand noch im Halbfinale? Joe Cullen verlor das Halbfinale gegen Peter Wright mit 4:7. José de Sousa verlor das Halbfinale 3:7 gegen Dimitri Vandenberg, gegen den Belgier. Auch noch ganz spannend zu sehen, Roby John Rodriguez wäre für dieses Turnier qualifiziert gewesen und hätte mit allein der Teilnahme an diesem Turnier wahrscheinlich schon den Grand Prix, also die Qualifikation für das Major-Turnier des Grand Prix in Dublin, sicher gehabt. So nahm er aber nicht teil, aufgrund, ich glaube, einer Operation seines Kindes. Da wollte er natürlich dabei sein. Und dadurch, dass Ross Smith dann das Viertelfinale erreichte, qualifizierte sich wiederum auch Ross Smith dann für den Grand Prix auf diesem letzten Platz wahrscheinlich. Roby John, das wird wahrscheinlich dann nichts. Und das ist ja eine echt traurige Geschichte, aber immerhin konnte er in diesem Jahr sein Debüt beim Matchplay feiern und die Weltmeisterschaft steht noch an, Players Championship Finals stehen noch an, European Championships stehen noch an, Grand Slam of Darts steht noch an und. Also es sind noch dennoch natürlich genug Chancen da, um sich zu beweisen.
Endlich mal eine Sportart, wo wir jetzt nicht die Saison schon vor dem Jahresende beenden müssen, weil das Highlight natürlich über den Jahreswechsel stattfindet.
Richtig.
Auch, sagen wir auch jede Woche eigentlich inzwischen, ein bisschen mehr als 3 Monate noch bis zur Darts-Weltmeisterschaft, dann wird auch im Ellipelli wieder ganz viel gespielt. Ja, wir kommen zur nächsten Sportart, wo die Sommersaison ein Ende hat, das ist die Leichtathletik. Es gibt ja gar nicht so viele Meetings in der Leichtathletik, die über mehrere Tage gedehnt sind, außer die Großereignisse und die Zehnkampf-Meetings. Und das letzte Wochenende der Diamond League, das fand dieses Jahr in Zürich statt. Das wird in den nächsten Jahren nicht immer so sein, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und es ist ja so, dass diese Austragungsorte, 14 sind es ja in der Regel, eine Gesamtwertung führen für jede einzelne Disziplin. Und die Athletinnen und Athleten, die jeweils erfolgreich sind, kriegen dann wirklich recht wertvollen Diamanten und dieses Jahr zusätzlich noch eine WM-Wildcard für die Titelkämpfe in Budapest, die im kommenden Jahr stattfinden werden. im wunderschönen Letzigrundstadion fand also dann am Samstagabend noch, Samstag, Sonntag, auf jeden Fall am Wochenende, welcher Wochentag ist eigentlich egal, im wunderschönen Letzigrundstadion fand das jedenfalls statt. Am Tag davor gab es noch ein Vorprogramm, das unter anderem dann in der Stadt wirklich ausgetragen wurde. Auf einem Platz zum Beispiel konnte Joe Kovac der 4. Kugelstoßer werden in der Geschichte der Leichtathletik, der die 23 Meter geknackt hat. Wir hatten Tambury, der im Hochsprung noch 2,34 Meter übersprungen hat und damit seine Saisonbestleistung aufstellte. Und dann gab es noch ganz viele tolle Bestleistungen und gute Ergebnisse, die wir dann im Letzigrund selbst gesehen haben. Mondo Duplantis 6,07 Meter im Stabhochsprung. Julian Weber wird 3. im Weitsprung. Malaika Mihambo muss ihn leider ein bisschen federn lassen, nur 6,52 Meter. Aber man kann auch nicht immer gewinnen. Mein Gott, also da muss man jetzt nicht wieder Drama draus ziehen. Aber immerhin habe ich noch kein Drama gelesen, von daher bin ich da zufrieden. Juli Marojas, die Dreispringerin und Weltrekordlerin mit 15,28 Meter, noch einmal mit einem guten Ergebnis. Jakob Ingebrigtsen, der begleitet uns auch jede Woche mit einer neuen Bestleistung, Weltjahresbestleistung bei 1500 Meter, also was der Norweger dieses Jahr für einen Aufstieg hingelegt hat, das ist wirklich überragend. Und auch über die kurzen Distanzen haben wir tolle Zeiten, Shelly Ann Fraser-Pryce mit 10,65 über die 100 Meter, Chewika Jackson 10,81, das war in Brüssel noch umgekehrt mit den beiden. Ja, über 200 Meter auch unter 22 Sekunden bei den Damen. Bei den Herren Noah Lyles 19,52 über 200 Meter, das liest man auch nicht ganz so oft. Und auch über die 400 Meter hatten wir tolle Zeiten, also unter 49 bei den Damen, unter 47 bei den Herren. Femke Bohl nochmal richtig stark, genauso wie Alison dos Santos mit den Hürden über die 400 Meter. Und auch Pudenz und Vita haben sich im Diskuswurf hinter Allmann und Perkovic auf Platz 4 und 5 eingeordnet. Also ich glaube, da sind nochmal ganz schöne Ereignisse und Ergebnisse zum Ende der Leichtathletik-Freiluftsaison an den Tag gelegt worden. Und ja, ein kleiner Hinweis noch für diejenigen, die das vielleicht auch mal ein bisschen in der Nähe begutachten wollen. Es gibt Karten für die deutschen Meisterschaften im Kassel-Aue-Stadion, das unter anderem ja auch schon 2011 die deutschen Meisterschaften austragen durfte. Die wurden jetzt nochmal umterminiert auf den 8. und 9. Juli nächsten Jahres. Die Karten sind jetzt verkauft, also zu erwerben, kann ich nur empfehlen. Das ist sicherlich ein kleines Leichtathletik-Juwel, eigentlich ein wunderschönes Stadion, wird viel zu selten voll gemacht. Von daher möchten wir unseren Teil dazu beitragen, dass da die knapp 15.000 Leute sind, glaube ich, die da theoretisch reinpassen würden, auch dabei sind. Das wäre eine schöne Sache.
Und vielleicht sieht man sich dann sogar mal.
Das kommt noch dazu. Wir können es noch nicht absehen, weil wir gerade erstmal bei der Vierschanzentournee groß Tickets gekauft haben. Wir sind in Garmisch und am Bergisel vor Ort und den Sommer planen wir dann ein bisschen später. Benny jubelt schon und wenn er mit den Jubelarien vorbei ist, dann machen wir mit dem nächsten Teil weiter. Da geht es dann unter anderem mit Handball, NFL und Formel 1 weiter. Bis gleich.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der Handball-Bundesliga. Der dritte Spieltag stand inzwischen schon auf dem Programm. Vorhin habe ich gesagt, der zweite, das ist natürlich wirklich Schwachsinn. Und bevor wir auf die Ergebnisse des Bundesligaspieltags zu sprechen kommen, Benny, eine kleine lustige Anekdote zur Auslosung der zweiten DAB-Pokalrunde. Natürlich groß gegen klein, wirklich Underdogs gegen große Mannschaften am Start. Aber was mich dann doch verwundert hat, ist, dass Flensburg-Handewitt, die aktuell auf Tabellenplatz 3 stehen, gegen die Füchse Berlin zugelost worden, die direkt vor ihnen auf Platz 2 in der Tabelle stehen, das wirklich ein richtiges Spitzenspiel in der schon zweiten Pokalrunde ist. Also bemerkenswert auf jeden Fall. Das Ganze dann am 19. Oktober.
Ja, definitiv beide noch ungeschlagen. Wird die definitiv ein Kracher und der dieses Spiel verlieren wird, der wird sich auf jeden Fall erstmal saumäßig ärgern.
Ja, absolut. dann gehen wir doch gleich ins Geschehen des vergangenen Wochenendes. Wenn ich jetzt gleich auf diese beiden Mannschaften mal einsteige oder mit denen beginne. Die SG Flensburg-Handewitt gewinnt in Hannover mit 10 Punkten Vorsprung, genau wie die Füchse Berlin, die auch 10 Punkte Vorsprung in Stuttgart behaupten können und ja, weiterhin ungeschlagen bleiben. Du hast das schon erwähnt.
Ja, genau. Und Melsungen hat einen Punkt erholen dürfen gegen Lemgo Lippe. THW Kiel unter anderem, auch mit einem deutlichen Sieg gegen den Bergischen HC. Gummersbach zeigt sich weiter ordentlich stabil. 2 Siege aus 3 Spielen. 29-28 heißt es da gegen Hamm-Westfalen, auch einen Aufsteiger. Der HSV Hamburg startet auch gut gegen Minden, 27-21. Und Magdeburg bleibt auch ungeschlagen im Topspiel gegen Wetzlar. Behielten sie mit 32-28 die Oberhand. Und wir können ja mal kurz auf die Tabelle schauen. Denn da sind es tatsächlich nach 3 Spielen immer noch 5 Teams, die ungeschlagen sind. 5 Teams, die alle Spiele gewonnen haben. Kiel, Berlin, Flensburg, Magdeburg und Erlangen sogar. Dahinter kommt dann die Rhein-Neckar-Löwen. Die haben nur 2 Spiele gespielt bisher. Das heißt, auch die könnten mit einem Sieg im nächsten Spiel gleichziehen.
Genau, die dürfen am Donnerstagabend noch gegen Leipzig ran. Leipzig ist Tabellen-14., also das sollte ein machbares Ding sein. Und dann hatten wir ja 6 Mannschaften vorneweg, die mit 3 Siegen in die Saison starten. Das ist auf jeden Fall ja eine bemerkenswerte Leistung. So ähnlich sieht es in der Bundesliga aus, aber nicht, also in der Fußball-Bundesliga. Darauf kommen wir natürlich gleich noch drauf zu sprechen. Vorher natürlich noch die Formel 1, aber auch die NFL hat begonnen am vergangenen Wochenende. Die große Konferenz wurde das erste Mal ausgepackt am Sonntagabend, Benny. Und du hast dir natürlich auch das Thursday Night Game schon gegeben, wie ich gesehen habe.
Ja, ganz genau. Also gerade wenn man so lange, wieder sind wir beim Entzug, wie beim Wintersport, wenn man so lange jetzt doch wieder keine NFL hatte, dann guckt man sich dann auch mal gerne das Spiel um 2.30 Uhr an. Und es war ja auch wirklich ein Topspiel zwischen den Buffalo Bills und den Rams, natürlich die Super Bowl Champions, die übrigens tatsächlich mit einem Dämpfer in die Saison gehen, gegen wirklich besonders starke Bills, gegen eine starke Defense. Verloren die Rams mit 10-31. Es war wirklich ein echtes Kracher-Match. Unter anderem Allen mit einem wirklich grandiosen Spiel, fast 300 Yards auf dem Konto und 3 Touchdowns auf seiner Seite. Und ja, am Ende muss man wirklich sagen, viele kleine individuelle Fehler auch noch, viele Fumbles und. Da kann man auf jeden Fall sagen, das war so ein typisches Eröffnungsspiel, kann man glaube ich sagen, wo beide noch so ein bisschen reinkommen mussten, aber gerade die Defense der Bills war wirklich schon sehr überzeugend und nicht wenige sagen auch, dass die Bills definitiv große Chancen haben, wenn es dann auch, um den Titel geht.
Genau, auf der anderen Seite habe ich aber auch gehört, dass die LA Rams oder manche Leute den LA Rams, den amtierenden Super Bowl Champions, selber dennoch auch zutrauen, genau diese Reise noch einmal zu wiederholen. Da in dieser Hinsicht war der Auftakt natürlich nicht gerade förderlich, aber ja, die Regular Season ist lang.
Richtig.
Da kann noch einiges passieren und ich denke, den Einstieg in die anderen Spiele können wir ganz gut mit der Geschichte der beiden St. Brown-Brüder machen. Die beiden Deutsch-Amerikaner waren nämlich beide mit jeweils einem Touchdown erfolgreich. Also 2 Brüder mit Touchdowns an einem einzigen NFL-Wochenende gibt es auch nicht ganz so oft. Ich habe schon von Rekordverdächtig gelesen, weiß allerdings ehrlich gesagt nicht, ob es das überhaupt schon mal gab. Die beiden sind bei den Bears und bei den Lions tätig, also Amon-Ra und Equanimous, also Lions gegen Eagles, hat nicht ganz so geklappt, also der Touchdown hat sicherlich dazu beigetragen, dass in diesem Spiel ordentlich Punkte gefallen sind, aber zum Sieg hat es nicht gereicht. Die Lions verlieren gegen die Eagles mit 35-38 und die Bears, da hat der hat der Touchdown geholfen gegen die San Francisco 49ers mit 19-10. Da lief es dann besser aus deutscher Sicht.
Ja, ganz genau und wir gucken vielleicht nochmal auf die anderen Teams, die letztes Jahr für Furore gesorgt haben oder vor allem natürlich die Chiefs, die auch mit einem Kracher starteten. Also klar, die Cardinals, da weiß man noch nicht so ganz, was man von denen in diesem Jahr bekommt, aber gegen die Chiefs, das war auf jeden Fall ein starkes Spiel, gerade von Patrick Mahomes, 5 Touchdowns auf seinem Konto, 360 Yards. Das ist wirklich wieder auf MVP-Größe. Was ein Spiel, 44-21 hieß es da. Natürlich, das war noch nicht der Richtwert gegen die Cardinals, die ganz großen Gegner, die kommen noch, aber definitiv ein guter Start. Ansonsten verloren die Packers unter anderem gegen die Vikings mit 7-23. Auch die Raiders starten mit einer Niederlage, 19-24 heißt es da gegen die Chargers. Die Ravens starten gut gegen die Jets, 24-9. Die Patriots, letztes Jahr schon unglücklich, jetzt 7-20 gegen die Dolphins, die ja, glaube ich, auch einige relativ hoch einschätzen, wie ich mitbekommen habe, ne?
Ja, so eine Formel-1-Rennstrecke rund ums Stadion gibt vielleicht noch mal ein bisschen extra Anschub, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, genau. Ansonsten, die Browns starteten auch mit dem Sieg gegen die Panthers, 26-24. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was ich vergessen habe, aber ich glaube, das war so auf jeden Fall das Wichtigste.
Genau, wir hatten zweimal Overtime, Steelers gewinnen gegen die Bengals, 23-20.
Genau. Ja.
Und das zweite Mal Overtime war unentschieden, Texans gegen Colts, 20-20. Und das Spiel, das noch aussteht, sind die Seattle Seahawks gegen die Broncos. Das gibt es dann um 2:15 Uhr. Also, genau. Falls ihr früh aufstehen möchtet, wir werden euch nicht daran hindern. Und dann geht es natürlich nächste Woche schon weiter, unter anderem dann mit Steelers gegen Patriots. Das ist sicherlich eine Partie, wo einige deutsche NFL-Fans dann Sonntag um 19 Uhr dabei sind und sich das nicht entgehen lassen. Ja, und ich denke, wir springen rüber nach Italien in den königlichen Park von Monza. Da gab es den Formel-1-Lauf zum großen Preis von Italien mit einer Startaufstellung, die wieder einmal davon geprägt war, dass ganz viele Motorenstrafen verhängt worden sind. Am Ende hieß es, abgesehen vom Qualifying-Ergebnis, wo Max Verstappen sich natürlich trotzdem nicht hat lumpen lassen, aber es nicht so ganz vorne gereicht hat, egal, weil er hat eine Strafe bekommen. Startaufstellung am Ende, also Leclerc, Russell, Norris, Ricciardo auf 4, Gasly, Alonso, dann Verstappen wegen der Strafe, Nick de Vries. Interessante Geschichte, der ist der erste Fahrer seit den 50er oder 60er Jahren in der Formel 1 Weltmeisterschaft, der innerhalb eines Wochenendes in verschiedenen Autos fährt. Am Freitag noch im Freitagstraining für Aston Martin am Start gewesen, wurde dann am Samstagmorgen bekannt gegeben, dass Alex Albon am Blinddarm operiert werden muss. Gute Besserung dahin und dann ist Nick de Vries im Williams eingesprungen und man kann sagen, es lief richtig gut. Platz 8 in der Startaufstellung und Platz 9 am Ende, 2 Punkte für Williams und jetzt schon mehr Punkte als Nicola Latifi. In der Startaufstellung Sebastian Vettel auf 11 und dann hatten wir ganz viele Strafen, wie gesagt, Perez, Ocon, Bottas, Magnussen, Schumacher mit Positionsstrafen und Sainz, Hamilton und Tsunoda jeweils mit einem Start von ganz hinten. Das Ganze hat sich dann im Rennen etwas durchgemixt, am Ende gab es dann noch eine Safety-Car-Phase und das Rennen ging unter Buhrufen zu Ende, weil wirklich nicht nachvollziehbarerweise das Rennen nicht nochmal freigegeben worden ist. Das Auto von Daniel Ricciardo zu bergen hat deutlich länger gedauert, als man das hätte erwarten können. Lance Stroll, Fernando Alonso und Sebastian Vettel ebenso ausgeschieden, also Aston Martin ohne Zieleinfahrt. Und ja, Alpine verliert wieder ein bisschen an Boden bei McLaren, dadurch, dass Ricciardo ausgefallen ist, verhindert das einerseits nochmal ein schönes Ergebnis, um sich vielleicht nochmal irgendwie zu behaupten. Weil eben nur Norris Punkte holt. Das sind 6 Stück an der Zahl und auf die weiteren Platzierungen kann gerne Benny noch eingehen.
Ja, genau. Also, was man generell natürlich noch sagen muss, bei den Festspielen daheim für Ferrari ist einfach noch ein weiterer Tiefpunkt erreicht. Ich glaube, jetzt kann man auch wirklich, spätestens jetzt kann man wirklich sagen, diese Saison ist gelaufen für Ferrari, wenn nicht mal beim Heimrennen etwas funktioniert. Ja, ich weiß gar nicht, bei welcher Platzierung warst du gerade?
Ich habe die Platzierung noch gar nicht gesagt. Max Verstappen hat gewonnen. Damit können wir doch mal einsteigen.
Ja, du hast ja schon gesagt, Leclerc hat ja tatsächlich die Pole gehabt. Für den Sieg hat es dennoch nicht gereicht. Am Ende war es immerhin ein Platz zweimal wieder für den Mann aus dem Ferrari. George Russell ist aber dann wiederum auf Platz 3 gelandet für Mercedes. Das heißt, Sainz konnte seinen dritten Platz da auch nicht bestätigen aus dem Qualifying. Der wird am Ende Vierter. Mercedes beendet also sein Rennen dann am Ende mit Platz 3 und 5. Auf 5 dann Lewis Hamilton. Perez nur auf Rang 6. Norris in altbekannten Gefilden auf Rang 7. Pierre Gasly mal wieder unter den Top 10 mit Rang 8. Nick de Vries, der holt wiederum, wie du schon richtig sagtest, seine ersten Punkte und in seinem ersten Rennen in dieser Saison holt damit mehr als Latifi, weil Latifi wiederum noch gar keine Punkte auf dem Konto hat. Und dann holt wiederum Guangzhou Zhou für Alfa Romeo immerhin mal wieder ein Pünktchen. Ocon schrammt da an den Punkten knapp vorbei. Auch Alonso ohne Punkte, wie du schon richtig sagtest. Alpine, also ich weiß gar nicht, ob es das erste Wochenende ist ohne Alpine-Punkte, aber auf jeden Fall gar nicht so häufig passiert in diesem Jahr bisher.
Und das können wir gleich mal gucken in der Tabelle.
Ja. Genau, ansonsten ist es, glaube ich, erstmal weniger wichtig. Ich meine, Mick Schumacher hat dann ordentlich nochmal was gut machen können. Der startet ja von hinten, wird am Ende 12. Für Punkte reicht es dennoch nicht. Magnussen wird 16. Also von den Fahrern, die am Ende noch ins Ziel gekommen sind, letzter.
Ja, das muss man dazu sagen. Wie gesagt, also das war wirklich ein bisschen ärgerlich, dass das Rennen nicht mehr freigegeben worden ist in der WM-Wertung nach 16 von 22 Rennen. Das nächste ist jetzt Singapur, der Tripleheader ist vorbei. Also wenn man sich hier die Bilanz von Max Verstappen anguckt, seit Österreich 27, 25, 25, 26, 26, 25. Leute, da kann nichts mehr passieren und er kann tatsächlich auch in Singapur schon Weltmeister werden. Der Vorsprung auf Charles Leclerc jetzt, lasst mich überschlagen, 116 Punkte. Perez 9 Punkte hinter Leclerc. Russell, Sainz, Hamilton, Norris, das sind die anderen WM-Punkte. Und wenn man jetzt nach unten scrollt, Hülkenberg und Latifi ohne Punkte, Nick de Vries mit 2, Albon mit 4. Und ja, du hast die Konstrukteurswertung schon angesprochen, das kann wirklich richtig interessant werden. Ich kann mal schauen, Alpine hat das letzte Mal nicht gepunktet in Imola, also italienischer Boden scheint ihnen nicht wirklich zu liegen. Ansonsten wurde immer gepunktet bei Alpine, um diese Frage aufzulösen und was wirklich spannend werden kann. Red Bull 545, Ferrari 406 und Mercedes 371. Mhm. Vielleicht bahnt sich da sogar noch ein Kampf um Platz 2 in der Konstrukteursweltmeisterschaft an. Das wäre richtig peinlich für Ferrari.
Absolut. Und also ich meine, wir haben das schon mehrfach erwähnt in den letzten Wochen, dass das echt noch möglich ist. Und es kommt halt wirklich immer näher. Das wäre dann wirklich auch noch, also ich habe eben schon von dem tiefsten Tiefpunkt geredet nach Monza, aber das wäre dann wirklich noch das Ende einer unfassbar schwachen Saison von Ferrari, gerade auch, was das Team so parallel gemacht hat. Ich glaube, den Fahrern kann man auch nur zum Teil einen Vorwurf machen. Natürlich war dann auch immer mal was Kleines dabei, ein kleiner Fauxpas oder so, aber gerade das Team dahinter zeugte dann doch oftmals nicht von großer Professionalität in diesem Jahr.
Ja, dieses Mal war es dann ein fragwürdiger Boxenstopp bei Charles Leclerc und eine brennende Bremse bei Carlos Sainz. Also auch da lief wieder nicht alles rund und ja, es ist schon alles ein bisschen fragwürdig, was da bei Ferrari abgeht. Wir werden sehen, wie es in Singapur weitergeht. Da natürlich noch verbunden mit der Hoffnung, dass Sebastian Vettel nach den Enttäuschungen von Monza da vielleicht noch mal ein bisschen was auf der Fahrerstrecke rausholen kann. Singapur liegt ihm ja bekannterweise. Also es bleibt spannend, da geht es dann in 2 Wochen weiter. Oder sind sogar 3, es müssten 2 sein, auf dem Marina Bay Street Circuit beim großen Preis von Singapur. Wir machen weiter nach der Unterbrechung mit Fußball, da unter anderem natürlich mit dem Europapokal, der Bundesliga und allem drum und dran die Headlines der letzten Woche im Fußball kompakt für euch zusammengefasst. Bis gleich.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Vorangestellt DFB-Pokal der Frauen. Da gab es jetzt wieder die nächsten Partien in der nächsten Runde. Durchweg Favoritensiege, deswegen muss man da nicht groß drauf eingehen. Colinas Erben hat das Twitter ausverkündigt, was ich sehr traurig finde, weil das war immer ein sehr hilfreicher und dienlicher Weg, strittige Schiedsrichterentscheidungen mit fachlicher Meinung zu unterfüttern. Und das jetzt aufgrund von Social-Media-Unfähigkeit, weil unsere Gesellschaft einfach viel zu gespalten und aggressiv auf solche Dinge eingeht, weil Fußball ist in dem Fall reinste Frontenbildung, hat man sich jetzt da eben zu dem Aus des Twitter-Accounts entschieden, was ich sehr bedauere. Kann Benny gleich noch was zu sagen. Dazu haben wir noch das Kruse aus und ja, ein Thomas Tuchel, der sich nach dem Chelsea aus auf Social Media auch ja, sehr nachdenklich und dankbar zeigt und ich glaube, der kann das auch nicht so ganz nachvollziehen, dass er jetzt den Haken oder das Traineramt an den Haken hängen musste.
Ja, genau. Also zu Colinas Erben habe ich tatsächlich gar nicht so viel mehr hinzuzufügen. Ich selber habe das auch ein paar Mal tatsächlich genutzt und ihnen natürlich eine Direktmessage geschrieben. Habe da auch tatsächlich eine sehr hochqualifizierte Meinung zurückbekommen. Und natürlich im Fußball, du hast schon angesprochen, die Blockbildung oder generell das Überemotionale, Irrationale, was eben im Fansein passiert, dementsprechend sind Schiedsrichter nicht nur auf den Plätzen, sondern auch im Netz natürlich immer wieder, naja, gerne Opfer von Beleidigungen, Opfer von, nicht ganz so zu unterstützenden Aktionen. Dementsprechend, man ist einfach sehr oft als Schiedsrichter das Arschloch. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen in gewisser Weise. Natürlich sehr schade für den allgemeinen Fan, der da immer mal wieder gerne und mit Dankbarkeit natürlich darauf zurückgegriffen hat. Andererseits bei Thomas Tuchel, ich war mir erst gar nicht sicher, ob das tatsächlich ein Account von ihm selber war, weil der blaue Haken, der war noch nicht da, aber es wirkte alles sehr, sehr professionell. Er hat auch, keine Ahnung, mehrere hunderttausend Follower, glaube ich, schon gehabt. Aber dennoch, es wirkte sehr, falls es der echte ist, wirkte es tatsächlich sehr emotional. und unverständnisvoll gegenüber der Entscheidung von Chelsea, was ich auch nur nochmal unterstützen kann. Weil ich meine, man hat jetzt keinen sauschlechten Saisonstart hingelegt.
Ja, wir können es ja gleich thematisieren, wenn wir die Ergebnisse sehen,
genau.
Vielleicht.
Okay, dann
machen wir es. Gut, dann machen wir es dann vielleicht genau und dann können wir auf Max Kruse auch zu sprechen kommen. Ich nehme es auf meine Kappe. Wir beginnen mit der Europa Conference League. Da gehen die Schlagzeilen in negativer Weise auf jeden Fall gleich richtig los. Das Gastspiel der Kölner in Nizza überschattet von gewaltvollen Ausschreitungen vor Anstoß. Der Anstoß wurde verschoben und ja, auch wenn Robbie Huhnke nicht vor Ort war, hat das keinen guten Eindruck am Mikrofon hinterlassen, weil er konnte halt überhaupt nicht sagen, was da im Stadion abgeht. Er hatte halt diese eine Kamera und hat dann immer gesagt, ja, wir melden uns gleich wieder vom Kommentatorenplatz. Das ist der Nachteil, wenn man sich die Rechte einkauft und dann nicht von vor Ort produziert. Wieder einmal ein schönes Beispiel dafür. Am Ende ein Unentschieden für Köln. Welche Konsequenzen das jetzt allerdings nach sich zieht, das ist noch nicht ganz klar, Benni.
Ja, ganz genau. Und also es heißt ja, es sei von den Nizza-Fans gekommen, die alle relativ neutral gekleidet sind. Man hat eben viele rote Fans gesehen, deswegen war da eben auch, naja, die Empörung gerade über die Kölner sehr groß, die dann natürlich wiederum auch einen großen Anteil daran haben, dass es dann in beide Richtungen eskaliert ist. Aber grundsätzlich natürlich wieder ganz unschöne Szenen, bei denen der Fußball so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber wenn man dann auf das Ergebnis guckt, ist, glaube ich, ein 1:1 gegen Nizza tatsächlich aus Kölner Sicht definitiv absolut im Rahmen.
Genau, wenn man sich jetzt die anderen Partien anguckt, sind da keine großen Überraschungen, was die Ergebnisse angeht, außer vielleicht, dass AC Florenz gegen Riga aus Lettland nur 1:1 spielt. Ansonsten müssen wir auf die Conference League weiter nicht eingehen. Da geht es natürlich dann nächste Woche Donnerstag weiter. In der Europa League genau das gleiche Spiel. Da haben wir unter anderem von der deutschen Seite teilweise erfolgreiche Auftritte gehabt. Im Free-TV-Spiel gewinnt SC Freiburg gegen Karabakh Akdam aus Aserbaidschan mit 2:1 zu Hause im Europaparkstadion. Das erste Mal Europapokal in diesem Stadion. Und die anderen deutschen Mannschaften haben ein bisschen federn lassen, Benni.
Ja, genau. Also Union hat sich jetzt auch nicht von seiner besten Seite gezeigt gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien, den Erstligisten. 0:1 hieß es da am Ende. Und da muss man auch wirklich sagen, das war verhinderbar. Man hatte das Spiel in der eigenen Hand, auch wenn es nicht so ganz, ganz stabil, ganz konsequent wurde aus der Sicht der Berliner. Aber das 0:1 sollte natürlich auch in gewisser Weise vielleicht eine Lehre sein für die nächsten Spiele.
Genau, das erste Europapokalspiel an der Alten Fürsterei. Letztes Jahr musste man ja noch im Olympiastadion spielen.
Ja, ganz genau. Und ich meine, in der Gruppe ist man, glaube ich, relativ ausgeglichen. Das haben wir ja schon besprochen. Das heißt, da sind auch definitiv im nächsten Spiel wieder Punkte drin. Und ich weiß gar nicht, geht es erst gegen Braga oder erst gegen Malmö?
Oh, das können wir gleich mal sehen. In der Zwischenzeit kann ich noch sagen, dass die Talfahrt bei Manchester United weitergeht. Man verliert 0:1 gegen San Sebastian. Und was am zweiten Gruppenspieltag ansteht, können wir ja gerne auch noch sagen. Freiburg ist in Piräus zu Gast. Das heißt, die Breisgauer reisen nach Griechenland. Und für Union geht es nach Portugal, denn als erstes steht Braga auf dem Programm. Das Ganze dann Donnerstag spät und Freiburg spielt Donnerstag 18:45 Uhr. Und damit wären wir in der Königsklasse angekommen, Benni. Da sind natürlich Platzierungen oder Partien in dieser Woche am Start, auf die ich letzte Woche schon mit Freude geblickt habe. Aber wir beginnen natürlich mit dem, was in der vergangenen Woche passiert ist. Ja, unter anderem der Grund dafür, dass Thomas Tuchel eben nicht mehr Trainer bei Chelsea ist, ist das erste Champions-League-Spiel, was zeitgleich mit Borussia Dortmund ausgetragen wurde. Nämlich Dinamo Zagreb gewinnt zu Hause 1:0 gegen den Champions-League-Sieger FC Chelsea, also den von davor dem Jahr.
Ja, was soll man dazu sagen? Relativ früh dann auch das 0:1 gefallen in der 13. Minute. Und naja gut, dass Chelsea da das Spiel sonst natürlich relativ in den Händen hatte, ist klar. Aber das darf einfach so nicht passieren. Absolut legitim. Aber um nur nochmal auf Thomas Tuchel zu kommen. Ich meine, man ist in der Liga Sechster. Man hat den Saisonstart nicht komplett verkackt, um das jetzt mal so zu sagen. Dementsprechend, gerade auch dann natürlich mit den Ergebnissen im Hinterkopf aus den letzten Saisons, unter anderem den Champions-League-Titel natürlich, verstehe ich nicht, warum man dann so früh und kurzsichtig handelt mit einem der besten Trainer in der Welt. Ich glaube, was anderes kann man nicht sagen. Hat eigentlich bei jedem Verein einen guten Job gemacht. Trotzdem hat es immer eigentlich nur für 2 Jahre gereicht, jetzt auch bei Chelsea. Und ich bin mir sicher, das wäre jetzt auch wieder in die andere Richtung gegangen in den nächsten Spieltagen. Das 0:1 war ein Ausrutscher in meinen Augen und ich weiß noch nicht so ganz, ob das Chelsea nicht doch noch bereuen könnte.
Ja, genau. Also es gibt natürlich auch andere Mannschaften bei den Big Six, die in der Premier League deutlich schlechter gestartet sind. Liverpool tut sich schwer, Manu hatten wir schon angesprochen. Der letztjährige Champions-League-Sieger Real Madrid hat in der Vorrunde gegen Sheriff Tiraspol verloren. Also das kann durchaus mal passieren. Ich finde es auch ein bisschen übertrieben. Aber kommen wir gerne zu den weiteren Ergebnissen. Im anderen frühen Spiel am Dienstagabend, das Prime übertragen hat, hat Borussia Dortmund ja ganz klar mit 3:0 gegen Kopenhagen gewonnen. Und in den Abendspielen hatten wir dann ein sehr gutes 1:1 der Salzburger gegen Mailand. 0:3 verliert Celtic Glasgow im Traditionsduell gegen Real Madrid. City gewinnt 4:0 in Sevilla. PSG gewinnt 2:1 im Topduell gegen Juve. Benfica 2:0 gegen Maccabi Haifa. Und ja, die Leipziger, Benny.
Ja, 1:4 gegen.
Nicht so, ne?
Nicht so ganz. Gegen Shakhtar Donetsk. Gegen, ja, vielleicht auch auf lange Sicht gesehen, das beste Team aus der Ukraine. Heißt es am Ende 1:4. Gleichbedeutend mit dem Rücktritt übrigens von. Nicht Rücktritt, sondern mit der Entlassung, mit der Entlassung von Domenico Tedesco bei Leipzig. Und ich habe da auch auf Twitter was geschrieben. Ich habe die Parallelen gesehen zwischen der Entlassung bei Schalke und der Entlassung bei Leipzig, denn man ist relativ schwach in die Saison gestartet und ist dann durch eine Blamage in der Champions League ausgeschieden. Bei Schalke war es ein 0:7 gegen Man City, hier war es ein 1:4 gegen Donetsk, was dann so gesehen, ja, das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und Tedesco ist jetzt wieder auf dem Markt, während ein gewisser Rose wieder zurück ich wollte schon Salzburg-Gefilden sagen, aber es ist ja auch Salzburg-Gefilden, ja, in Red Bull-Gefilden ist. Er war ja auch schon in einigen Jugendmannschaften aktiv, unter anderem bei Salzburg, auch bei Salzburg. Und ja.
Genau, und was er in seiner neuen Aufgabe gegen seine beiden Ex-Vereine Dortmund und Gladbach so gemacht hat, das werden wir natürlich gleich noch besprechen. Auf der anderen Seite, Schachtja Donetsk ist natürlich eine ganz besondere Geschichte aufgrund des Krieges in der Ukraine. Sind natürlich auch ganz viele Spieler, die ja auch zum Beispiel sehr brasilianisch geprägt waren in den vergangenen Jahren. Die haben ja auch mal den UEFA-Pokal gewonnen, beziehungsweise die erste Europa-League-Austragung war es, glaube ich. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Das war wirklich ganz komische Atmosphäre in der Red Bull Arena bei den Interviews am Ende bei Alex Schlüter und Sepp Kneißl, hat man auch schon gemerkt, irgendwie, das ist jetzt nicht das vorletzte Interview von Tedesco, sondern wirklich das letzte. Und auch die Interviewführung generell wurde da so ein bisschen kritisiert, also die Antworten der Leipziger in dem Fall. Wir kommen auf den Champions League Mittwoch zu sprechen, da gab es dann deutlich mehr klare Ergebnisse. Ajax Amsterdam 4:0 gegen die Glasgow Rangers. Da sieht man wieder einmal die Differenz zwischen Europa League und Champions League. Die waren ja letztes Jahr schließlich auch noch im Finale. Im Finale.
Ja, genau.
Natürlich. Eintracht Frankfurt, die Gegner im Finale. Ebenso schwach gegen Sporting, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Neapel-Liverpool 4:1. Der schon angesprochene schlechte Start einer Big Six-Mannschaft setzt sich also auch in der Champions League fort, Benny.
Ja, ganz genau. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber das 1:4 gegen Neapel, das ist natürlich erstmal bezeichnend vom Ergebnis her. Dennoch war es ja, sollte es nicht das einzige Spiel sein, was doch so ein bisschen nicht so ganz überzeugend war. Ich meine, gerade wenn man aus deutscher Sicht guckt, du hast schon Frankfurt erwähnt, du hast nur Frankfurt erwähnt, aber Leverkusen sollte dann noch gegen Brügge verlieren, unter anderem 0:1, was auch wieder, ja, ich finde Leverkusen, jedes Mal, wenn sie international spielen, bleiben sie so ein Stück weit unter ihren Möglichkeiten. Nicht nur in dieser Saison, auch in der Bundesliga, auch international eben vor allem. Und immerhin hat da der FC Bayern München an dem Abend so ein bisschen die deutsche Ehre gerettet. Gegen Inter Mailand heißt es am Ende 2:0 in Inter Mailand. Und ja, zudem gewinnt dann noch Tottenham mit 2:0 gegen Marseille. Barcelona 5:1 gegen Pilsen, gab sich keine Blöße. Und Atletico gewinnt im relativ hochklassiges Spiel gegen Porto mit 2:1.
Genau, Frankfurt natürlich mit überzeugender Choreografie und im Deutsche Bank Park heißt er jetzt, diese blaue Champions League Bandenmarkierung zu sehen, das hat schon für ganz besondere Gefühle bei uns Hessen gesorgt und umso trauriger, dass das sportliche Geschehen sich natürlich dann so fortsetzt. Man hatte natürlich gegen Leipzig ein ganz besonderes Spiel am Wochenende zuvor. Am Ende jetzt diese Niederlage gegen Sporting. Da muss man wirklich gucken, wie das jetzt in der nächsten Woche weitergeht. Denn wir haben folgende Partien am Dienstag. Unter anderem Liverpool gegen Ajax, Sporting gegen Tottenham. Bayer Leverkusen empfängt Atletico Madrid. Das wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel. Und das Topspiel morgen Abend wird Bayern München gegen FC Barcelona sein. Und wir haben natürlich noch eine deutsche Mannschaft dabei, die auch morgen spielt. Die Eintracht darf nämlich nach Marseille reisen. Da habe ich schon die ersten Infos von Leuten gehört, die da hinterher reisen und dann natürlich auch beim Tottenham-Spiel in London dabei sein werden. Am Mittwoch haben wir dann unter anderem ja, Real Madrid im Bernabeu gegen RB Leipzig und Man City gegen Dortmund. Also das werden wirklich wilde deutsche Konferenzen.
Ja, ganz genau, absolut. Und also gerade bei Frankfurt bin ich wirklich gespannt darauf, wie sie auch dieses 0-3 gegen Sporting weggesteckt haben. Ich meine, Sporting war so verhältnismäßig in dieser relativ engen Gruppe doch das leicht schwächste Team in meinen Augen. Dementsprechend gegen Marseille, ich bin sehr gespannt.
Ja, die einzige deutsche Mannschaft, außer die Bayern gegen Barcelona, dem man wirklich Chancen ausrechnen kann. Weil ich glaube, Real, City und Atletico sind schon Mannschaften, wo sich die anderen deutschen Mannschaften eher schwer tun werden.
Ja, absolut, genau.
Genau, dann war es das, was unter der Woche passiert ist. Dann sind wir bei der zweiten Fußball-Bundesliga angekommen, die wie gewohnt ganz schnell durch. Meine Arminia verliert in Nürnberg in der 90. Minute mit 1-0. Hamburg gewinnt gegen Kiel im Nordderby mit 2-3 auswärts. Paderborn 3-0 gegen Regensburg, Hannover, Braunschweig im Derby nur 1-1, das war eine sehr zähe Konferenz. Karlsruhe gegen Heidenheim torlos 0-0, Topspiel, Düsseldorf gewinnt abends gegen Rostock 3-1. Das verschlechtert die Abendspielquote von Rostock etwas und am Sonntag dann noch St. Pauli, Sandhausen 1-1. Magdeburg schießt, der Aufsteiger Magdeburg mit dem 2-1 schießt, den Bundesliga-Absteiger führt auf den letzten Tabellenplatz und weil die Sensationen dann natürlich noch nicht genug sind. Kaiserslautern, der zweite Aufsteiger, gewinnt nicht zu Hause gegen Darmstadt, sondern es gibt ein spektakuläres 3-3. Wirklich Wahnsinn. Darmstadt jetzt auf Tabellenplatz 4, vorne Paderborn, HSV, Heidenheim. Also die zweite Liga ist wirklich weiter wild, habe ich ja letzte Woche schon festgestellt.
Ja, genau. Und Greuther Fürth macht so ein Stück weit da weiter, wo sie in der ersten Liga aufgehört haben.
Richtig.
Also wenig hat sich verändert.
Genau, dann springen wir gleich in Liga 1, würde ich sagen. Da hatten wir ein sehr hitziges Abendspiel am Freitagabend mit einem späten Tor für die Augsburger, das fast noch gefährdet worden wäre, weil das noch einen Elfmeter gab. Gikiewicz hat sich ordentlich aufgeregt. Da wurden dann noch Fans an den Banden direkt am Spielfeld gesehen, kurz vor Spielende. Also das war wirklich nicht so schön, was da im Boden-Westfeser-Stadion abgegangen ist. Und am Samstag ging es dann spaßig weiter. Hoffenheim 4-1 gegen Mainz in Überzahl. Frankfurt verliert gegen Wolfsburg. Wir kommen auch gleich auf Max Kruse zu sprechen. Leipzig gewinnt 3-0 zu Hause gegen Dortmund. Marco Rose und so, sage ich mal. Und ich würde sagen, das reicht erstmal an Themen, weil die anderen Spiele bringen ganz neue Themen mit sich, Benni.
Ja, also klar, Leipzig, ich glaube, da kann man auch ein paar Worte zu sagen. Ja. Viele haben das natürlich auch wieder auf den neuen Trainereffekt gemünzt. Das weiß ich nicht, aber es war schon sehr überraschend, gerade wenn du dann auch die Dortmunder gegen Kopenhagen spielen sehen hast, die Tore toll kombiniert, generell sehr konstant, sehr solide, defensiv auch stehend. Da hat man jetzt gegen Leipzig, gegen das bisher sehr schwache Leipzig in dieser Saison, tatsächlich doch ein kleines Debakel erlebt in Leipzig. Genau, ansonsten, du sagtest es schon, also es war ja generell auch so ein Wochenende der Unentschieden.
Ja.
Unter anderem holt die Hertha einen Punkt gegen Leverkusen. Leverkusen, die übrigens Vorletzter sind jetzt nach 6 Spieltagen mit 4 Punkten. Und der VfB Stuttgart, letzte Woche noch laut Materazzo in einem der schwächsten Spiele von Stuttgart in seiner Laufbahn gegen Schalke 1-1. Jetzt gegen den FC Bayern heißt es 2-2. Und der Punkt, den haben sie sich definitiv absolut verdient. Und das aber auch wieder durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit. Der traf dann aber wiederum Serou Girassi, den noch viele aus Köln kennen, der in Frankreich auf sich aufmerksam gemacht hat, der da auch so ein bisschen ja Kalajdzic ersetzen soll. Der trifft hier zum 2-2 gegen den FC Bayern München. Und die Bayern, die warten weiterhin noch so auf dieses letzte Körnchen, was sie dann auch doch noch von den anderen absetzt. Denn momentan ist Bayern nach 6 Spielen nur Dritter.
Genau, so sieht's aus. Nach der Konferenz, also vor dem Abendspiel, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, hatten wir 4 Mannschaften in der Tabelle ganz vorne mit 12 Punkten. Das war Freiburg, die Bayern, Hoffenheim und Dortmund. Das Ganze hat sich durch die Sonntagsspiele etwas gewandelt. Köln gegen Union 0-1. Union springt an die Tabellenspitze, 14 Punkte und Freiburg holt einen Punkt gegen Gladbach. Das heißt, sie sind jetzt auf Platz 2 in der Tabelle, geben die Tabellenführung ab. Und dann hatten wir, bevor wir aufs Abendspiel zu sprechen kommen, ja wie gesagt, das 2-2 der Hertha gegen Leverkusen. ich möchte zumindest nominieren. Wir haben die Entscheidung noch nicht getroffen. Marco Richter für den Athlet der Woche. Erstmal nach seiner Krebserkrankung wieder zurück auf dem Feld. Das ist schon mal die erste geile Story. Und dann mit einem Samstagsschuss, möchte man sagen, aus ich weiß nicht wie vielen Metern, ins Tor von Radetzky, der wieder einmal keinen guten Tag hat. Das nur am Rande. Und jetzt kommen wir zu den Schilderungen von Benny vom Abendspiel, denn der war beim kleinen Revierderby Schalke gegen Bochum in der Veltins-Arena mit einem guten Ende und dem ersten Saisonsieg für den FC Schalke 04.
Ja, genau. Also viele haben es kleines Derby genannt, andere haben es Straßenbahn-Derby genannt, was ich auch ganz schön finde, weil, mehr als 20 Minuten oder so liegen ja zwischen den beiden Städten nicht. Und deswegen kann man es eigentlich absolut auch als Derby bezeichnen. Natürlich, dass das Revierderby ist, das gegen Dortmund, aber dennoch, auch im Stadion hatte man das Gefühl, dass es wirklich ein Derby ist. Es war ein rassiges Spiel. Die Bochumer
haben. Ganz schlimmes Adjektiv. Aber ja.
Ja, ich weiß, aber es ist, glaube ich, legitim in dem Fall. Let's go. Die Bochumer haben auf jeden Fall ordentlich was abgerissen an Pyro, eigentlich durchgehend Minimum so ein paar Pyro. Abgebrannt, wirklich durchgehend während des gesamten Spiels. Und ja, ich saß tatsächlich mit einem Freund relativ nah dran an der Gästekurve. Deswegen hat man teilweise die Bochum am Anfang doch lauter gehört, zumindest aus unserer Sicht. Am Ende entwickelte es sich aber doch zu einem Spiel, was Schalke dominiert hat. Gerade in den Anfangsminuten ging man dann ja doch sehr stark rein. Kurz vor der Halbzeit dann mit dem 1-0 durch Dominik Drexler. Dann wurde aber tatsächlich auch Bochum besser und machte dann auch durch Philipp Hoffmann das 1-1, was in dem Moment auch etwas verdient war. Und Schalke meldete sich dann wieder zurück. Am Ende hieß es 3-1. Sebastian Polter setzte dann am Ende in der 6. Minute der Nachspielzeit mit dem 3-1 dann den Deckel drauf. Polter auch eine tolle Geschichte. Letzte Saison noch 11 Saisontore, also großen Anteil daran gehabt, dass Bochum überhaupt in der ersten Liga bleibt. Wurde dann auch wirklich unschön beleidigt parallel, als er dann eingewechselt wurde von den Bochumern. Ich meine, Bochum hat ihm auch viel zu verdanken. Ich meine, wie gesagt, 11 Saisontore für ein Team, was dann den Klassenerhalt erreicht hat, ist einiges. Und deswegen haben ihm es dann auch viele übel genommen, dass er nach seiner Zeit bei Bochum jetzt nach diesem Tor auch ordentlich gejubelt hat. Ich persönlich kann es ihm nicht verübeln, wenn man dann doch noch den Dank von seinen Ex-Fans so bekommt. Am Ende ist es, glaube ich, ein relativ verdienter Sieg. Es war nicht so spielerisch hochklassig, was man auch nicht hätte erwarten sollen. Und Schalke hat jetzt nach 6 Spielen 6 Punkte auf dem Konto, was, glaube ich, im Rahmen ist. Man ist jetzt erstmal, man hat jetzt diesen ersten Sieg auf dem Konto und man geht mit einem Sieg ins Revierderby, was man auf Dortmunder Seite nicht hat.
Ja, das ist wohl wahr. Genau, das Schiri-Momentum hat sich auch ein bisschen ausgeglichen. Ihr habt einen Elfmeter, den man geben kann, nicht bekommen. Habt aber die Standardsituation, die zum 3-1 geführt hat, eigentlich hättet ihr auch nicht bekommen können. Also hat sich das auch ausgeglichen. Von daher 2 Tore Vorsprung, das hätte dann auch nicht einen Unterschied gemacht. Von daher alles gut. Schalke jetzt auf Tabellenplatz 12 zwischen Frankfurt und Augsburg. Das spricht auch ganz viel Bände. Also diese Bundesliga-Tabelle ist wirklich wild nach 6 Spieltagen. Absolut. Aber da wird sich noch einiges tun. Davon kann man ausgehen. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Wie gesagt, ihr habt ganz viel zu gucken. Tickets für deutsche Meisterschaften in Kassel kaufen, Leichtathletik, NFL gucken. Formel 1 hat jetzt erstmal eine Woche Pause, aber Basketball steht dann natürlich auch auf dem Programm morgen Abend. Also es gibt genug zu tun. Das war's von mir und Benni hat die letzten Worte.
Jetzt machen wir es schon wie bei Lanz. Wie bei Machtwechsel. Bei Machtwechsel mit Robin Alexander und Dagmar Rosenfeld. Nein, natürlich, euch auch eine schöne Woche. Ich glaube, einen Videotipp brauchen wir die Woche nicht, weil es gibt genug live zu gucken in dieser Woche. Champions League, NFL, natürlich Basketball-EM noch weiter morgen Abend. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Bis dann.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.